Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein. Es ist etwas länger her, ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber wahrscheinlich zu lang. Schön, euch mal wiederzusehen. Und ich freue mich auch heute, euch Gottes Wort sagen zu dürfen. In einem Lied, ein Kinderlied von Daniel Kallauch, da heißt es: Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Jesus' Stimme hören. Ein Herz mit Ohren, ein seltsames Bild, aber es ist ein biblisches Bild. Heute geht es tatsächlich darum, wie ich Gottes Stimme hören kann, nicht mit meinen Ohren, sondern mit meinem Herzen, wie Gott zu mir spricht. Es stimmt, dass wir viele Stimmen hören und jede Stimme beeinflusst uns. Also wenn wir unzufriedene Töne hören, dann macht uns das irgendwie auch unzufrieden. Wenn wir verführerische Stimmen hören, dann werden wir vielleicht verführt. Die Werbung zum Beispiel vermag es in uns Sehnsüchte zu erwecken nach Dingen, von denen wir noch nie gehört haben. Plötzlich wollen wir sie haben, weil wir das sehen und hören. Und wie kann ich jetzt in dieser Flut von Stimmen noch Gottes Reden heraushören? Oder höre ich ihn vielleicht gar nicht mehr, weil er übertönt wird? Und die Gedanken hierzu, die ich euch weitergeben möchte heute, die finden wir im Alten Testament, im Buch der Könige. Und einige Gedanken stammen auch aus einem Buch von John Ortberg. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn vielleicht kennt. John Ortberg ist ein ehemaliger Pastor aus der Willow Creek Gemeinde in den USA. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Gott ist dir näher, als du denkst«. Und da kommt auch diese Geschichte drin vor von Naaman und seine Gedanken dazu gebe ich auch teilweise heute weiter, natürlich auch meine Gedanken dazu. Ja, die Bibel gibt uns viele Hinweise, wie wir auf Gott hören können. Klar ist natürlich die wichtigste Quelle Gottes Wort selbst, dass wir darin lesen, dass wir es erforschen, dass wir da nach Gottes Willen fragen und seine Stimmen darin hören. Aber Paulus sagt im Römer 10, Vers 14, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Das heißt, auch das gepredigte Wort Gottes, das gesagte Wort Gottes ist wichtig, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, dort Predigten hören oder heutzutage kann man auch unter der Woche 1000 Predigten hören. Es gibt immer viele Möglichkeiten, dass man über Gott hört, wo anderen sich Gedanken gemacht haben und es dann auslegen. Die Predigung des Wortes ist wichtig. Aber es gibt auch noch andere Arten, wie Gott zu uns reden kann. Paulus zitiert auch im Römer 10 Jesaja, wo es heißt: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Das heißt, Gott kann auch noch auf ganz andere Art und Weise Menschen ansprechen. Und wenn wir in Gottes Wort nachlesen in der Bibel, dann finden wir auch viele solche Beispiele. Also zum Beispiel sprach Gott auf ganz besondere Art Abraham an oder Daniel in Visionen, in Nachtgesichten. Oder zu Mose sprach er direkt aus dem brennenden Dornbusch. Er rief Samuel mitten in der Nacht aus seinem Schlaf. Und er rief Paulus mitten in seine Verfolgungsjagd auf die Christen, indem er ihn einfach direkt ansprach. Saul, warum verfolgst du mich? Und ich denke, viele von uns wünschen sich vielleicht mal so ein Gotteswort, so direkt eine Stimme, der uns sagt, das musst du jetzt tun oder das darfst du nicht tun. Wir denken vielleicht insgeheim, das ist Gottes Plan A mit uns, mit unserem Leben und warten darauf, dass Gott uns so anspricht. Und Plan B wäre dann der gewöhnliche Weg, durch Lesen des Wortes, durch Predigung, durch ein Lied. Aber ich denke, in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Gott liebt es, durch Menschen zu handeln und zu uns zu reden. Und nur in Ausnahmefällen braucht es einen Sondereingriff in das Weltgeschehen, wo er ganz direkt spricht. Wir Menschen sind Gottes Geschöpfe und er kann durch andere Menschen zu uns reden und Gott kann auch uns gebrauchen, um zu anderen Menschen zu reden. Hast du schon mal überlegt, dass Gott vielleicht auch so zu dir redet? Und du hörst vielleicht gar nicht hin, weil du das nicht als Gottes Stimme erkennst. Deine Frau, dein Mann, deine Eltern, deine Kinder, der Arbeitskollege, der vielleicht mit Glauben nichts am Hut hat, der Nachbar, mit dem du nicht klarkommst, der Unbekannte, der dich am Bahnhof in einem Gespräch verwickelt. Diese alle können Gottes Stimme sein. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was andere Menschen zu dir sagen, von Gott kommt. Aber wir müssen immer sensibel auf das hören, was andere zu uns sagen und prüfen, ob es vielleicht von Gott ist. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen. Es wurde schon genannt, Naaman, der Syrer. Und Gott sprach mehrmals zu ihm, aber nie direkt. Er benutzte dafür immer Menschen. Der Naaman hörte diese Stimmen und hat auch darauf reagiert, das werden wir gleich hören. Aber erst ganz am Ende der Geschichte erkennt er und erkennt er an, dass es Gott war, der zu ihm gesprochen hat. Die Geschichte steht in 2. Könige 5. Ich werde sie jetzt nicht lesen, ich werde sie erzählen. Aber wenn ihr nachher zu Hause seid, ist es schön, die Geschichte nochmal ganz nachzulesen. 2. Könige 5. Und ich denke, für diejenigen, die Geschichte nicht ganz im Kopf haben, da gibt es auch sicherlich auch einige, die Geschichte gut kennen, aber viele Details von dem, was ich jetzt sage, findet man tatsächlich genauso eins zu eins in Gottes Wort zurück. Der Naaman, das war der Chefstratege des syrischen Königs. In einigen Übersetzungen heißt es Aram, Aram, weil damals das Gebiet Aram hieß, aber das ist das heutige Syrien. Er war der Chefstratege. Er war ein sehr einflussreicher Mann. Er hatte Israel besiegt und das war natürlich für Israel nicht so schön, aber Gott sagt ganz klar in 2. Könige 5, dass Gott diesen Sieg gegeben hatte. Er war also ein einflussreicher Mann, aber Macht und Geld konnten den Naaman nicht helfen. Denn eines Tages bemerkte er bei sich die gefürchtete Krankheit von damals, Aussatz, Lepra. Und zur damaligen Zeit war diese Entdeckung ein Todesurteil. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis der daran sterben würde. Kein Mittel zur Heilung war bekannt. Und die Verzweiflung über seinen Zustand war im ganzen Haus von Naaman zu spüren. Es gab nichts mehr, was man tun könnte, als nur das bange Warten. Aber Gott hatte andere Pläne mit Naaman. Gott hat gesagt, ich werde ihn heilen von seiner Krankheit. Warum Gott das tat, das wird in 2. Könige 2, Vers 5 nicht erzählt. Es wird nur erzählt, dass er geheilt wurde. Und es ist eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie Gott wirken kann. Gott hätte den Naaman auf der Stelle heilen können. Einfach von heute auf morgen wäre er gesund gewesen und hätte sich gefreut. Aber so macht Gott das nicht. Der geht einen ganz anderen Weg, einen sehr interessanten Weg. Gott spricht Naaman an, aber nicht direkt. Der Naaman hörte die Stimme, aber er wusste gar nicht, dass es Gott war. Wie sollte er auch? Denn Gott sprach durch ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen war auf einem Raubzug von den Syrern gefangen genommen worden, kam aus Israel und wohnte nun im Haushalt des Naaman. Sie war die Sklavin von der Frau von Naaman. Und dieses Mädchen erinnerte sich daran, dass in Israel ein Prophet wohnt, nämlich der Elisa. Und dass der große Wunder tat. Und in ihrer Einfalt hat dieses Mädchen fest daran geglaubt, wenn der Naaman einfach da wäre bei dem Elisa, der könnte ihn doch heilen. Da gibt es doch eine Möglichkeit. Und deshalb sagt sie zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Einfach so. Wow, erstmal, das ist ein starker Glauben, der dieses Mädchen hat. Wirklich daran zu glauben, wenn der Naaman bei Elisa wäre, würde er sie einfach heilen. Und dieses kindliche Vertrauen wird auch nicht enttäuscht. Dieses Mädchen tut das, was Naaman braucht und nicht, was er verdient. Das allein ist schon eine ganze Predigt, oder? Wenn man wieder das tut, was andere Menschen brauchen und nicht, was sie in unseren Augen verdienen. Im Falle dieses Mädchens hätte das so ausgesehen. Naaman helfen? Nicht mit mir. Der hat mich geraubt. Weg von meiner Familie, aus meinem Land, von meinen Eltern weg. Das ist Gottes Strafe, dass er nun aussätzig ist. Gott ist gerecht und gibt ihm jetzt, was er verdient hat. Nein, das tut sie nicht. Solche Gedanken würden wir verstehen. Aber stattdessen gibt dieses Mädchen den Naaman den entscheidenden Hinweis. Die Stimme Gottes also durch eine Sklavin. Völlig unerwartet. So ist Gott. Und der Naaman, was macht er? Der hört sogar hin. Der hört auf diese Stimme von der Sklavin seiner Frau. Er ergreift sozusagen den letzten Strohhalm, den er noch hat, weil er hat ja nichts anderes mehr, um geheilt zu werden. Wer weiß, gibt es doch noch eine Möglichkeit, egal wie klein die ist, er ergreift diesen Strohhalm. Und dann geht er zu seinem König, der König von Syrien, und er bittet, darf ich bitte nach Israel gehen, da gibt es einen Propheten und der könnte mich vielleicht heilen. Ja, auch wieder eine ungeheure Tatsache. Der Eroberer von Israel, der dort den König getötet hat, der das Land unterdrückt, der geht dorthin, um geheilt zu werden. In seinem Buch schreibt John Ortberg, das Buch wurde ja so vor einigen Jahren schon geschrieben, das wäre so, als wenn Osama bin Laden sich in einem New Yorker Krankenhaus hätte behandeln lassen. Heute würden wir sagen, das wäre so, wenn irgendein Hamas-Führer oder Hezbollah-Führer nach Israel geht, um sich behandeln zu lassen. Das können wir uns da gar nicht vorstellen. Der syrische König gibt Briefe mit und Geschenke und sagt, ja, geh mal dahin, schau mal, was sich da tut, vielleicht geht's, vielleicht geht's auch nicht. Aber Briefe und Geschenke sind nicht für Elisa, nein, sie sind für den König von Israel. Das war nämlich ein Auftrag von König zu König. Der König von Syrien meint, der König von Israel, der hieß Joram, der wird wohl wissen, was in einem solchen Fall zu tun sei. Nun, der Joram wusste nicht, was zu tun ist. Der Naaman bringt den Brief zum König und er liest erstaunt, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Punkt. Liebe Grüße, König von Syrien. Da zerreißt der König Joram seine Kleider. Das ist nämlich ein Zeichen höchster Verzweiflung. Warum? Er denkt, das ist eine Falle. Die suchen zum Wiederärgern mit uns. Und jetzt kommt er mit so einem Auftrag. Das weiß doch jeder, dass ich als König Joram den Naaman nicht von seinem Aussatz befreien kann. Kannst du Joram verstehen? Also einerseits ja, ich kann das verstehen, dass er so reagiert. Ich wäre auch verzweifelt, wenn jemand zu mir käme mit so einem Auftrag. Aber auf der anderen Seite, der Joram, der wusste doch, dass es einen Propheten in Israel gibt. Die Sklaven wussten das auch. Und der Joram denkt ja gar nicht daran, an diese Möglichkeit. Er hat alles vergessen, was Elisa und sein Vorgänger Elia in Gottes Namen getan hatten. Ja, schnell vergessen waren die Wundertaten, durch die Gott damals Israel geholfen hat. Und Jesus nennt diesen Fall auch später, er erzählt davon, dass kein Prophet etwas im eigenen Land gilt. Und dann sagt er in Lukas 4, viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde geheilt, außer Naaman der Syrer. Ja, und daraufhin wurden die Juden dann so wütend, dass sie Jesus umbringen wollten. Aber zurück zu unserer Geschichte. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde durch Samaria. Der König hat seine Kleider zerrissen, weil er einen Syrer von seinem Aussatz befreien soll. Das gibt Ärger. Bereitet euch schon mal auf den nächsten Krieg vor. Auch Elisa hört davon und er schickt einen Boten zum Königshof. Der Syrer soll zu ihm kommen. Denn so, sagt Elisa, er soll erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Das ist eine klare Ansage an den Joram, an den König. Wenn du, Joram, nicht daran denkst, dass es einen Propheten in Israel gibt, dann wird das ein Ausländer tun. Der wird das erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Und so kommt nun Naaman mit seinem ganzen Gefolge und allen Geschenken und steht vor dem Haus des Propheten. Das ist wahrscheinlich kein Palast gewesen, wahrscheinlich eine einfache Bleibe. Und der arme Mann fühlt sich richtig überlegen. Er denkt, so, das wird diesem Propheten gefallen, dass er mich, der arme Mann, heilen darf. Möglicherweise wird das der größte Auftritt seiner Karriere sein. Er kommt nun heraus, er legt mir die Hand auf, er ruft seinen Gott an und dann werde ich geheilt. Ja, auch wir haben so oft unsere Vorstellungen davon, wie Gott uns zu begegnen hat und dass er eigentlich froh sein darf, dass ich mich ihm vielleicht zuwenden werde. Aber Gottes Vorstellungen waren ganz anders. Er spricht nun ein zweites Mal zu Naaman, aber nicht durch den Propheten. Die Tür geht auf und wer erscheint da in der Tür? Der Gehilfe von dem Propheten. Und er sagt einfach zu Naaman, geh, bade dich 7-mal in Jordan, so wirst du gesund. Dann geht er wieder rein, die Tür geht zu, da steht Naaman. Wow, ihm platzt der Kragen. Er erwartete einen angemessenen Auftritt des Propheten und der sieht nun seinen Gehilfen vor die Tür. Er tobt zu den Männern, die ihn begleiten. Wer meint dieser Elia wohl, mit wem er es hier zu tun hat? Und außerdem, im Jordan soll ich mich baden. Das sind doch die Flüsse von Damaskus 100-mal besser. Zuerst hörte er eine offene Sklavin. Da muss ich feststellen, dass der König von Israel keine Ahnung hat. Und nun steht er hier wie ein Trottel vor der Tür des Propheten, der sich einfach nicht blicken lässt. Ein lächerliches Unterfangen. Ihm reicht es. Kommt Männer, wir gehen zurück. Naaman wird sterben, das weiß er. Aber wenigstens sein Stolz ist gerettet. Ja, wenn Gott zu dir redet, erkennst du dann seine Stimme? Oder wirst du wütend und hast genug davon? Dann bist du wie Naaman. Ich bin ganz oft wie Naaman. Meine Frau sagt zu mir, ich soll etwas ändern in meinem Leben. Mehr Bewegung, gesunderes Essen, weniger arbeiten. Ich überhöre die Stimme und finde sie eher lästig. Ich habe Gottes Stimme nicht erkannt. Aber Gott ist geduldig. Er lässt den Naaman nicht einfach so ziehen. Gott ist genauso geduldig bei mir wie bei dir und wie bei Naaman damals. Und wechselt Gott jetzt zu Plan B? Also kommt jetzt eine Feuersäule, der ihn einfach den Weg versperrt? Oder wirft ihn den Naaman einfach mit einem großen Wurf direkt in den Jordan von seinem Pferd runter? Nein, Gott bleibt bei Plan A. Und er spricht zum dritten Mal zu Naaman. Diesmal sind es seine eigenen Diener. Ganz geschickt besänftigen und überzeugen sie ihn. Sie sagen, Naaman, du hättest doch Großes getan, wenn der Prophet das verlangt hätte. Du hättest viel Geld gegeben, hast ja eine Riesenmenge an Geschenke dabei. Du hättest jede schwierige Aufgabe erledigt. Und nun? Du brauchst nur zu baden. Willst du es nicht wenigstens mal versuchen? Erkennst du hier in Gottes Stimme? Was würden wir nicht alles geben, um ewiges Leben zu erhalten? Viel Geld, schwierige Aufgaben. Bevor Martin Luther erkannte, dass nur Gottes Gnade ihm retten kann und dass das, was Jesus getan hat, am Ende genug war und dass er dies nur glauben muss, da machte der Martin Luther einen Besuch an Rom. Und wir lesen Folgendes, dass der Luther machte in Rom das ganze damalige Bußprogramm mit. Er nimmt an einer Generalbeichte teil, er rutscht auf Knien die heilige Treppe am Lateran hinauf, um Sündenvergebung für sich, seine Verwandten und Mitbrüder zu erlangen. Und er bezahlt Geld, den sogenannten Ablass, damit seinen verstorbenen Großeltern die Sünden erlassen werden. Und ich denke, oft denken wir auch ein bisschen so wie Luther. Verlangt das Gott? Ich lese in der Bibel was ganz anderes. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das müssen wir alle lernen, immer wieder. Das musste auch Naaman lernen. Von Herzen demütig sein, sich vor Gott beugen und ihm einfach gehorchen. Naaman hört tatsächlich auf seine Männer und er lässt sich umstimmen. Und da geht dann der große Heeresführer zum Fluss. Er streift seine schwere Panzerausrüstung ab und planscht wie ein kleines Kind am Ufer im Wasser herum. 7-mal taucht er unter und wird geheilt, vollständig. Ja, und dann freut sich der große Naaman wie ein Kind, seine Diener mit ihm. Und ja, Naaman schämt sich nicht mehr dafür. Gott sprach 3-mal zu ihm durch ganz unterschiedliche Menschen. Und die Bibel erzählt, wie es weiterging. Naaman kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihm, also jetzt kommt der Elisa raus, nachdem er geheilt wurde, und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Ja, Naaman hat erkannt, nicht das Wasser des Jordans hat mich geheilt, sondern der Gott von Israel. Er hat mich hierher geholt, er hat mich geheilt. Nur er kann solches tun. Und diese Erkenntnis, dass Naaman erkannt hat, dass es Gott war, die ist viel wichtiger als die Heilung selbst. Denn Naaman ist später gestorben, so genauso wie jeder von uns auch sterben wird. Aber nun kannte er den wahren Gott, der, der ewiges Leben schenkt. Ja, haben wir schon gelernt, auf Gottes Stimme zu hören? Haben wir gelernt, dass es manchmal bedeutet, die Panzerausrüstung abzulegen? Welche Fassade, welcher Stolz hält dich davon ab, ehrlich vor Gott zu werden? Ihn zu vertrauen und auf ihn zu hören? Auch wir müssen wie Naaman lernen, im Jordan zu baden. Kann ich Gottes Stimme erkennen? John Ortberg schreibt in seinem Buch, Gott redet manchmal sehr leise, vielleicht deswegen, damit ich besser hinhöre. So wie der Christoph vorher, hörst du mich? Und plötzlich haben alle Kinder gehört. Das Flüstern ist manchmal viel lauter als das laute Gespräch. Ja, und wie kann das aussehen? Einige Beispiele. Wenn ich eine Todesanzeige sehe in einer Zeitung von jemandem, den ich kenne, was mache ich denn? Blättere ich schnell weiter, weil ich mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen möchte? Oder sage ich, danke, lieber Vater, dass du mich mal wieder darauf hinweist, dass das Leben nur kurz ist und dass vieles, mit dem ich mich ständig beschäftige und was mir so wichtig ist, einfach nur vergänglich ist. Wenn ich mich wieder wegen 1000 Sachen Sorge mache, erinnere ich mich dann daran, dass Jesus nie gesagt hat, dass ich mich Sorgen machen soll, sondern im Gegenteil und sage ich, Herr, du kennst meine Sorgen, hilf du mir durch und lass mich nicht allein. Wenn jemand mich anspricht und auf ein Fehlverhalten aufmerksam macht, wie reagiere ich dann? Reagiere ich empört und wütend? Und macht den anderen auch gleich noch einen Vorwurf, um mich selbst zu rechtfertigen? Ich reagiere manchmal so. Oder überlege ich und sehe ein, dass der andere recht hat und danke Gott, dass er durch den anderen zu mir gesprochen hat. Auf einer Karte, die ich einmal geschenkt bekam, stand, möge Gott dich segnen und auch du bereit sein, diesen Segen zu empfangen. Danke Gott, dass du mir klar machst, dass ich deinen Segen auch verspielen kann. Du stehst so oft vor meiner Tür und klopfst an. Ich mache aber nicht auf. Ja, Gottes Segen hätte jeder von uns gerne. Aber dafür muss ich anfangen, auch auf ihn zu hören. Ich muss den richtigen Empfänger einschalten, damit ich ihn höre. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki, prüft alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wenn ich anfange, bei allem, was ich höre, lese und sehe, bei jedem Gespräch mich zu fragen, Gott, möchtest du mir damit vielleicht etwas sagen? Dann werde ich feststellen, dass Gott viel öfter zu mir spricht, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Und gleichzeitig werde ich dann auch sensibler für Stimmen, die mich von Gott trennen wollen. Denn wenn ich höre und sage, nein, das ist nicht von Gott, das ist nicht seine Stimme, dann werde ich auch sensibler dafür. Und das wünsche ich euch, dass wir uns immer mehr mit Gott auseinandersetzen, auf ihn einlassen, aber auch, wenn Gott durch andere Menschen zu mir spricht, was er ganz oft tut, auf ihn zu hören und seine Stimme zu erkennen. Und deshalb reiche ich den Segenswunsch von der Karte einfach an euch weiter. Möge Gott dich segnen und auch du bereit sein, diesen Segen zu empfangen. Amen.